denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Zuhörer, ganz ehrlich, diesen Titel für heute hatten wir schon seit Wochen festgelegt. Also noch bevor die Corona-Krise auch unser Land mit voller Wucht erfasst hat. Also alle Bezüge zu real existierenden Entscheidern sind rein zufälliger Natur. Schön, dass Sie da sind. Umso mehr als die Kontakteinschränkungen im ganzen Land uns enge Grenzen ziehen. Das Versammlungsverbot gilt jetzt auch noch über Ostern hinaus. Das hat manche erstaunt. Gerade auch angesichts der differenzierten Debatte der letzten Tage, wo sich inzwischen immer mehr nationale und internationale Mediziner auch von hochkarätigen Universitätskliniken dafür aussprechen, doch die drastischen Kontaktsperren zu reduzieren und den Lockout allmählich zurückzufahren. Stichwort Exit-Strategie. Wie weit traut dieser Staat es seinen Bürgern zu, dass wir die inzwischen bekannten Vorsichtsmaßregeln richtig einhalten, mit denen man sich doch eigentlich recht gut gegen das Virus schützen kann? Denn sie wissen nicht, was sie tun, so denken möglicherweise auch einige Politiker über uns Bürger. Also muss man uns zu unserem Schutz voneinander fernhalten? Wer von uns weiß in diesen Tagen, was er tut, beziehungsweise was mit ihm getan wird? Empfinden wir uns nicht manchmal wie kleine Rädchen innerhalb eines großen Getriebes, das wir nicht mehr überblicken können, das wir schon gar nicht kontrollieren können? Wer hat was mit uns vor? Wem können wir eigentlich vertrauen? Wem können wir wie viel von unserem Leben anvertrauen? Es ist total verständlich, dass viele Zeitgenossen einfach Angst haben zurzeit. Einige um die Gesundheit ihrer Angehörigen und Freunde, besonders um die der Risikogruppen, also Menschen mit schweren Vorerkrankungen und in hohem Alter, die müssen wir in der Tat besonders schützen. Andere haben Angst davor, sich im Krankenhaus gefährliche Keime einzufangen, die sogenannte nosokomiale Infektion. Manche warten auf eine wichtige Operation, die jetzt unter Berufung auf Corona aufgeschoben wurde. Wie lange werden sie noch warten müssen? Welche Folgen könnte das haben? So viele Fragen. Und mancher blickt voller Sorge nach Frankreich, wo man ab 80 keinen Anspruch mehr auf einen Krankenhausplatz hat, sondern nur noch auf Morphine, die der letzten Erleichterung dienen sollen. Aber auch viele Jüngere haben Angst, Angst vor Kurzarbeit oder davor, vielleicht insgesamt den Arbeitsplatz zu verlieren. Wie werden gerade die kleineren mittelständischen Betriebe diese gesellschaftliche Vollbremsung überhaupt überstehen und wie wird es danach weitergehen? Wie soll man den Kredit für das Eigenheim in Zukunft weiter abbezahlen, wenn das ganze Familienbudget aus dem Lot gerät? Und viele fragen sich besorgt, wann werden wir wieder unsere elementaren Grundrechte zurückerhalten, die uns das Grundgesetz doch garantiert? Wann werden wir uns wieder versammeln dürfen? Wann werden wir wieder unbegrenzt reisen können? Und viele haben auch Angst vor der Einsamkeit und vor der Isolation. Sie fühlen sich wie eingesperrt, zum Beispiel in ihren Altenheimen. Sie dürfen nicht mehr besucht werden. Manche müssen einsam sterben, weil man die Angehörigen nicht mehr zu ihnen lässt. Und sie fragen sich, ist es das wert? Diese Woche schrieb uns eine Seniorin aus Nordrhein-Westfalen, die Corona-Geschichte hat so viel verändert, sie hat viele noch einsamer gemacht, als sie ohnehin schon sind. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun fragen Sie, liebe Zuhörer, dann zu Recht, ja, wenn das nicht auf Corona bezogen war, wenn ihr das schon vor Wochen so entschieden habt, warum habt ihr dann diesen Titel gewählt? Und einige Filmfans, die sich mit Hollywood auskennen, haben ganz sicher an das berühmte Drama mit James Dean gedacht aus dem Jahr 1955, Rebel Without a Cause, das in Deutschland dann eben unter diesem Titel bekannt wurde. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo der jugendliche Jim mit seiner Familie nach Los Angeles umziehen muss, dort in eine Jugendgang hineingerät. Er kämpft um Liebe, er kämpft um Anerkennung dieser Gang, die er in seiner Familie nicht gefunden hat. Und er verliert doch total die Orientierung für sein Leben. Und dann die berühmte Mutprobe, wo Jim und sein Kumpel mit gestohlenen Autos auf eine gefährliche Klippe zurasen und der andere dabei ums Leben kommt. Denn sie wissen nicht, was sie tun. James Dean wurde mit diesem Film zum Symbol einer rebellierenden Jugendkultur, mystisch, verstärkt natürlich dadurch, dass er selbst kurz vor dem Herauskommen dieses Filmes bei einem Autounfall mit seinem schnellen Porsche ums Leben kam. Dieser Film rührt an eine Frage, die bei näherer Betrachtung ja nicht auf rebellierende Jugendliche beschränkt ist, die ihre Grenzen austesten, die nach einem Weg für ihr Leben suchen. Wissen auch wir anderen eigentlich, was wir tun? Wissen wir, wohin wir wollen mit unserem Leben? Was muss denn da noch kommen? Was brauchen wir eigentlich zum wahren Leben? Und hier berührt sich dann der Filmtitel von 1955 mit dem Corona-Chaos von 2020. Vor wenigen Tagen erschien eine spannende Studie des Marktforschungsinstituts INSA Consulere. INSA, wichtigstes Ergebnis, 41% unserer Landsleute denken wegen der Corona-Epidemie mehr über den Sinn ihres Lebens nach als sonst. 41%. Und das ist ja auch naheliegend. Wenn plötzlich das vertraute Normalleben wie auf Knopfdruck aufhört, dann kommt man ja kaum an der Frage vorbei, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was brauche ich wirklich? Was bleibt mir davon, wenn mein Bewegungsspielraum immer enger wird, wenn meine Sozialkontakte nur noch über technische Hilfsmittel stattfinden? Der Chef von INSA, also von diesem Meinungsforschungsinstitut, Hermann Binkert, hat dazu neulich einen, wie ich finde, bemerkenswerten Kommentar veröffentlicht. Er schreibt: Als Meinungsforschungsinstitut sind wir darauf spezialisiert, Fragen zu stellen. Die letzten Fragen im Zusammenhang mit unserem Leben muss sich jeder selbst stellen und für sich beantworten. Was wir aus dem Alltag gern verdrängen, so Binkert, und in die ferne Zukunft schieben, das ist auf einmal ganz nah. Letztlich sind es die existenziellen Fragen, die uns beschäftigen, bis zum Tod unserer Nächsten und bis zu unserem eigenen Tod. Und er fügt hinzu, wer will sich da schon mit der Antwort, weiß nicht, keine Angabe, abspeisen. Binkert sagt, wir halten es nicht aus ohne Antworten. Und der Chef von INSA fordert dann in diesem Kommentar ausdrücklich die Theologen heraus. Die sollten sich doch jetzt bitte mal äußern. Die Mediziner beteiligen sich ja an der Debatte. Wir hoffen, es kommen auch noch ein paar Juristen dazu. Aber jetzt, so Binkert, sollen sich doch mal die Theologen melden. Und als Theologe nehme ich diesen Ball natürlich gerne auf, weil ich mich seit Jahrzehnten persönlich und professionell mit einer Quelle befasse, die sich auf Krisenszenarios und Krisenbewältigung spezialisiert hat. Und das ist die Bibel. In diesen Jahrzehnten habe ich Hunderte, vielleicht Tausende von Büchern und Artikeln gelesen und ausgewertet und auch einige geschrieben. Und sie alle immer wieder mit diesem einen Buch verglichen, das aus allen anderen Büchern herausragt. Sir Walter Scott, der geniale englische Schriftsteller, soll auf seinem Sterbebett zu seinem Sekretär gesagt haben, bring me the book, bring mir das Buch. Und der arme Sekretär blickte auf die riesige Bibliothek mit Tausenden von Bänden und fragte irritiert zurück, which book, welches Buch denn bitteschön? Und Scott sagte, the book, the Bible, the only book for a dying man. Das Buch, die Bibel, das einzige Buch für einen sterbenden Mann. Und genau darauf zielt auch das Statement des INSA-Chefs. Deshalb hat er ja die Theologen aufgefordert, sich doch nun mal etwas lauter zu Wort zu melden. Warum? Weil man das von ihnen erwarten könnte. Weil man von Theologen erwarten solle, dass sie dieses Buch besser kennen als andere. Zumindest sollten sie das. Und daran müssen wir uns auch als Theologen immer messen lassen, wie gut wir dieses Buch kennen und verstehen und es dann auch anderen erklären können. Aber warum? Warum meint es Gott, dass uns in extremen Situationen nur noch dieses eine Buch helfen kann? Die Antwort ist klar, weil hier in diesem Buch der zu uns redet und weil der dieses Buch autorisiert hat, der als einziger die bedrohlichste Macht gebrochen hat und überwunden hat, die es auf dieser Welt gibt. Und diese Macht ist der Tod. In der kommenden Woche werden wir ja Ostern begehen. Sie wissen, das zentrale Ereignis der Christenheit. Und ob wir richtig Ostern feiern können, das wird nicht davon abhängen, ob unsere Familienfeste wie geplant stattfinden werden, ob wir mit unseren Kindern und Enkeln die Ostereier im Garten verstecken können. Wäre auch ganz schön, wenn das geht. Aber davon wird es nicht abhängen. Das wahre Ostern ist stärker als alle staatlichen Kontaktsperren. Denn der Grund für dieses Fest ist ja nicht eine Tradition oder ein Brauch, sondern der Grund für dieses Fest ist ein historisches Ereignis, das an unserer Welt mehr verändert hat, das für uns nachhaltigere Folgen hat als jedes andere Ereignis zuvor. Ja, selbst als die größten Entdeckungen der Medizin. Warum? Weil es jetzt ein Heilmittel gegen den Tod gibt. Wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es ein Heilmittel gegen die Verzweiflung und gegen den endgültigen Sturz in die letzte Finsternis. Das muss nicht das Ende sein. Jesus hat selbst gesagt im Johannesevangelium Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird selber leben, selbst wenn er stirbt. Und die Frage ist, woher können wir das wissen? Woher können wir wissen, dass das mehr ist als ein gut gemeintes Trostpflaster, als ein Placebo? Woher können wir wissen, dass dies nicht nur Worte sind, sondern Wirklichkeit? Spitzen wir es doch ehrlich zu. Was könnte die biblische Botschaft einem 87-jährigen Schwerkranken helfen, der jetzt, während wir diesen Livestream haben, in irgendeinem Krankenzimmer mühsam um seine letzten Atemzüge kämpft, abgeschnitten von seinen Angehörigen? Was könnte ihm das helfen? Und was hätten wir der Sängerin Amy Winehouse gesagt, die mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb? 3 Jahre vorher hatte sie gerade den Grammy erhalten, einen der begehrtesten Musikpreise. Und schon damals hatte sie auf die Journalistenfrage, wie fühlst du dich, geantwortet, ohne Drogen ist alles nichts wert. Egal wie alt wir sind, ob 87 oder 27, egal durch welche Arten von Krisen wir gehen, wir brauchen Boden unter den Füßen, der nicht wegbricht, wenn der Druck stark wird. Und die Frage ist, kann die Bibel uns diesen Boden bieten? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine persönliche Überzeugung ist, dass sie das kann. Und ich möchte Ihnen in den kommenden Minuten einige Gründe nennen, warum ich davon überzeugt bin. Und ich möchte Sie bitten, diese Gründe einfach für sich ernsthaft zu prüfen. Heute in einer Woche werden wir ja an dieser Stelle die historischen Quellen zur Auferstehung Jesu ausführlicher betrachten. Also nächsten Sonntag, 10.30 Uhr, das ist Ostern. Aber vorher müssen Sie eine weitere Tatsache kennen. Eine Tatsache, die Ostern unmittelbar vorausgeht. Eine Tatsache, ohne die Ostern nicht denkbar wäre. Und das ist Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Jesus damals vor den Toren Jerusalems starb. Sie haben vorhin einen kurzen Auszug aus diesem Bericht gehört, aufgeschrieben von einem der Evangelisten, von Lukas. Lukas, von dem wir wissen, dass er sowohl Historiker als auch Mediziner war, also ein Mann der Fakten. Und Lukas berichtet nun im Kapitel 23 seines Evangeliums über die entscheidenden Stunden jenes Karfreitags, als Jesus vor den Toren Jerusalems hingerichtet wird, eingerahmt von 2 Verbrechern, an denen ebenfalls das Todesurteil verstreckt wird. Die Hinrichtung Jesu ist ein Justizmord, also ein Mord, den die Justiz quasi angeordnet hat, den der römische Gouverneur Pilatus nach Kräften zu verhindern versucht hatte, aber er konnte sich nicht durchsetzen gegen eine aufgepeitschte Menschenmenge, die mit Sprechchören immer wieder den Tod Jesu forderte. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Angestiftet von Theologen, Herr Binkert, von Theologen und Religionsfunktionären, die genau das Gegenteil von dem taten, was der INSA-Chef zu Recht von ihnen erwartet hätte, nämlich Orientierung zu geben, wie wir Gottes Hilfe in unser Leben reinbekommen, aufzuzeigen, wie wir mitten in unserer Endlichkeit und Hinfälligkeit einen Ausweg finden, einen Ausweg aus dieser Verlorenheit hinein in die Ewigkeit. Und zu sagen, wie wir umgeworfene Menschen echten Frieden in unserem Herzen finden können, das brauchen wir doch. Frieden mit dem lebendigen Gott. Und stattdessen hatten diese Religionsführer nur ihre eigene Machtposition verteidigt. Sie haben die ihnen anvertrauten Seelen moralisch unter Druck gesetzt. Ja, das konnten sie. Sie haben deren Gewissen mit Gesetzen und Verordnungen geknebelt. Und viele der Priester haben hinter den Kulissen mit den politischen Machthabern gekungelt, um ein bisschen von den Fleischtöpfen ihrer Privilegien abzubekommen. Und dann trat Jesus in der Öffentlichkeit auf. Und Jesus hat den Menschen gesagt, was Gott wirklich von ihnen will. Und er kam zu ihnen mit der Autorität des Sohnes Gottes, mit seiner ganz besonderen Geschichte. Und er sagte ihnen, dass Gott sie liebt und dass er gekommen ist, um sie zu retten. Und es war unmöglich, Jesus mundtot zu machen oder Jesus als religiösen Scharlatan lächerlich zu machen. Warum? Weil die Fakten, die den öffentlichen Dienst von Jesus begleiteten, einfach für sich sprachen. Unzählige Kranke, die von ihren Familien längst aufgegeben worden waren. Unzählige Kranke, und Lukas, der Arzt, weiß, wovon er schreibt, waren durch Jesus geheilt worden. Das war offensichtlich, das war unbestreitbar, das konnte keiner ableugnen. Und es gab sogar eindeutig belegte Fälle von Verstorbenen, die Jesus ins Leben zurückgeholt hatte, die er ihren Angehörigen wieder zurückgegeben hatte. Staunen über Staunen. Und die Ehrlichen unter den Theologen, die mussten zugeben, ja, das haben unsere heiligen Schriften wohl so angekündigt, vor Jahrhunderten, dass wenn Gottes Messias kommen wird, dann wird er exakt das tun. Er wird die Kranken heilen, er wird Tote auferwecken, er wird uns neues Leben bringen. Aber doch nicht Jesus, der doch nicht, das ist unmöglich, sagten sie. Wenn das stimmte, dann wären wir am Ende, dann wäre unsere religiöse Machtposition ausgehebelt. Dann könnten die Menschen ja denken, sie bekommen einen direkten Draht zu Gott. Sie brauchen unsere Vermittlung nicht. Sie kommen ohne uns ganz gut klar. Und dann würden wir immer mehr den Zugriff auf ihre Gewissen verlieren. Wo kämen wir dahin? Und deswegen musste Jesus weg. Und so haben sie ihr Komplott geschmiedet. Das können Sie alles ganz ausführlich in den Evangelien des Neuen Testaments nachlesen. Und schließlich haben sie dann mit Hilfe der aufgehetzten Meute und Menge das auch gegen Pilatus durchgesetzt. Und jetzt hängt Jesus da. Und er stirbt an einem römischen Hinrichtungskreuz, den quälenden Tod durch langsames Ersticken. Und die letzten Minuten haben die Evangelien eingefangen. Matthäus, Markus, unser Lukas hier. Und vielleicht fragen Sie sich nun, die Sie das hören, wenn Jesus so viel Macht besessen hat und wenn Jesus so viele Menschen retten konnte und heilen konnte, warum, bitteschön, hat er dann nicht mal seinen eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen können? Und ich gebe zu, diese Frage ist absolut berechtigt. Aber wir sind nicht die Ersten, die sie stellen. Genau das haben die Spötter unter dem Kreuz ja damals auch gesagt. Wir stellen sie nicht als Spötter. Aber die haben damals gesagt, ich lese nochmal aus dem Text, Lukas 23, Vers 35, und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten, also die Religionsführer mit ihnen, und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Und auch die Kriegsknechte, also die römischen Soldaten, verspotteten ihn, indem sie Tut traten und ihm Essig brachten gegen den Durst und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich doch selbst. Verstehen Sie, die Frage drängt sich natürlich auf, auch uns, warum rettet er sich nicht selbst? Und jetzt, liebe Zuhörer, kommen wir ganz nahe heran an das eigentliche Geheimnis von Jesus. Warum hat er sich diesem Kreuz eigentlich nicht entzogen? Schon Wochen vorher hatte er seinen Jüngern das ja angekündigt und gesagt, wir gehen nach Jerusalem und dort werde ich sterben. Und die Jünger haben das nicht verstanden und haben gesagt, ja, dann geh doch nicht nach Jerusalem, wenn du da sterben musst. Erspar das dir und uns. Und Jesus hat geantwortet, ich muss es aber tun. Und dann hat er hinzugefügt, um euretwillen. Für euch. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, warum für uns? Was hilft das uns, wenn du stirbst? Wir brauchen dich lebendig. Und hören Sie bitte, jetzt kommt es noch schlimmer. Bei diesem für euch hat Jesus nicht nur seine Leute der ersten Stunde damals im Blick gehabt, sondern da hat er uns genauso gemeint. Sie glauben mir das nicht? Dann lesen Sie es nach im Neuen Testament bei Johannes, das ist ein weiterer Evangelist. Der hat das gesagt in seinem dritten Kapitel, da zitiert er Jesus. Und da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Man könnte sagen, so sehr hat Gott die Menschheit geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Und das heißt, dass er Jesus ausgeliefert hat, dass er Jesus auf diesen Weg geschickt hat, der ihn dann schließlich ans Kreuz führte. Das war nicht nur für die Jünger wichtig, sondern für die Menschheit, also auch für uns. Und jetzt, das müssen Sie verstehen, jetzt sind wir an der Kernaussage der gesamten Bibel dran. Wenn Sie bisher vielleicht gedacht haben, naja, dieses dicke Buch, wer kann das schon verstehen? Das ist mir alles zu unübersichtlich und zu umständlich. Dann haben Sie heute vielleicht die Möglichkeit, die Schlüsselaussage dieses ganzen Buches zu verstehen. Das innerste Herz des gesamten Christentums zu verstehen, dann hätte sich diese Investition an diesem Sonntagmorgen doch gelohnt. Warum musste Jesus sterben? Das ist die Schlüsselfrage. Und nochmal präziser, warum musste Jesus sterben für uns? Und die Antwort ist, weil wir ein lebensgefährliches Problem haben, das wir beim besten Willen nicht gelöst bekommen. Die Antwort ist, gestatten Sie mir den Vergleich, weil wir ein tödliches Virus in uns tragen, an dem definitiv die gesamte Menschheit leidet. Und nun fragen Sie mich natürlich, geschult durch die Zeitungslektüre der letzten Wochen, wo ist der Test, bitteschön? Wo ist der Test? Mit welchem Test willst du das nachweisen, dass wir diesen Virus haben? Nun, hier ist er. Sie müssen dafür keinen Abstrich im Rachen machen, sondern Sie können diesen Test online machen. Ein Ferntest, wenn Sie so wollen. Jetzt direkt vor Ihrem Bildschirm, dort, wo Sie gerade sitzen zu Hause. Jesus selbst hat uns diesen Test gegeben. Und Sie können diesen Test umgehend für sich persönlich auswerten. Es sind zwei Sätze. Zwei Sätze, in denen Jesus uns sagt, was der heilige Gott von unserem Leben erwartet und was dieser persönliche Gott zu Recht von uns erwarten und fordern kann. Jesus hat diese Sätze gesprochen, Matthäus Evangelium Kapitel 22, Vers 37 bis 39. Und da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Test. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber vor allem, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Mit allem, was du bist und hast. Und du sollst ihm dienen. Das ist der Test. Und jetzt bitte ich Sie, es sieht ja keiner zu. Machen Sie diesen Test mit Ihrem Leben. Und dann wird höchstwahrscheinlich dasselbe herauskommen, was bei mir herausgekommen ist. In medizinischer Terminologie gesprochen, der Befund ist positiv. Ja, ja, da ist was. Und die Bibel hat für diesen positiven Befund, wenn wir diesen Test auf unser Leben anwenden, einen Begriff, der uns alt vorkommt, aber der sehr aktuell ist, und der heißt Sünde. Sünde bedeutet positiv getestet auf Versagen gegen Gott. Das ist Sünde. Wir tragen das Virus in uns. Und vielleicht fragen Sie jetzt, tja, warum kann Gott das denn fordern? Wie kommt er dazu? Zu fordern, ich erwarte, dass du mich liebst, dass du mir dienst, dass du mir vertraust und dass dann auch dein Nächster noch etwas gewissermaßen davon abbekommt. Wie kann Gott das fordern? Klare Antwort. Weil wir ihm unser Leben verdanken. Wir haben uns doch nicht selbst geboren. Und unsere Eltern, also bei allem Respekt für deren Mitwirkung, die wir ja nicht bestreiten wollen, unsere Eltern, die haben unser Leben doch auch als ein Geschenk empfunden. Die haben das ganz instinktiv gewusst, als wir da als schreiendes Bündel in den Armen unserer Mutter lagen, da hat sie instinktiv gewusst, was für ein Geschenk. Und der Vater wird es ganz ähnlich gesagt haben. Verstehen Sie, Ihr Leben in seiner ganzen Genialität, ja, wo glauben Sie denn, dass Sie das herhaben? Können Sie das wirklich von sich denken? Sie seien nur die willkürliche Kombination anonymer Moleküle und Stoffwechselprozesse? Wollen Sie sich wirklich so klein machen? Mir hat das sehr geholfen, was ich neulich von einem Neurologen gelernt habe. Und ich will Ihnen das einfach so weitergeben. Wenn Sie mir jetzt gerade zuhören und mich dabei ansehen, dann werden die Schallwellen von Ihrem Ohr aufgenommen und umgewandelt in elektrische Signale. Und diese Signale werden dann an Ihr Gehirn weitergeleitet und dort werden sie verarbeitet, sodass, wenn alles gut läuft, Sie verstehen können, was ich sage. Und mit Ihren Augen läuft es genauso. Und das alles funktioniert, ganz offensichtlich. Es funktioniert, ohne dass Sie darüber groß nachdenken müssen. Ihr Gehirn, und meins hoffentlich auch, ist das komplexeste System, das es in unserem Universum gibt. Stellen Sie sich vor, 10 hoch 12 Neuronen im Gehirn, in Ihrem Gehirn, 1 Billion heißt das. Und die Länge aller Nervenstränge im Gehirn macht ca. 750.000 Kilometer aus. Das ist 2-mal die Strecke von der Erde zum Mond. 750.000 Kilometer. 10 hoch 15 Verknüpfungen, 10 hoch 15 Synapsen zwischen den Neuronen, das heißt 1 Billiarde. Können Sie das noch denken? Also, wenn ein Handwerker einen Schaltplan für einen Raum entwirft, dann braucht er ein paar Blatt Papier. Aber der Schaltplan für unser Großhirn, der ist so kompliziert, dass seine Darstellung und Aufzeichnung etliche Quadratkilometer engstens beschriebenen Papiers erfordern würde. Und über diese unzähligen Nerven können bis zu 1000 Impulse pro Sekunde und Nerv gesendet werden mit Geschwindigkeiten von über 400 Kilometern in der Stunde. Und das sind Sie. Verstehen Sie? Das sind Sie. Sie sind viel genialer. Sie sind viel unerklärlicher, als Sie manchmal von sich denken. Und die einzige sinnvolle, seriöse Erklärung, da war ich mit dem Neurologen einig, ist die, dass Sie Ihr Leben einem genialen Schöpfer verdanken. So hätten das Ihre Eltern allein nicht hingekriegt. Und von dort aus verstehen wir nun, denke ich, besser, warum dieser Schöpfer einen liebevollen Anspruch auf unser Leben geltend macht. Und warum er unser Gehirn auf Kommunikation angelegt hat. Kontaktsuche. Und irgendwann in unserer Biografie, da tritt dieser Gott an unser Leben heran und erinnert uns daran. Irgendwann wachen wir aus unserer Träumerei auf und fragen nach langer Zeit mal wieder nach dem Sinn des Lebens. Siehe die INSA-Umfrage. Und irgendwann bringt uns jemand auf die Idee, Mensch, du solltest mal wieder die Bibel lesen. Mach das doch mal. Fang mal im Neuen Testament an, in den hinteren Teil. Guck da mal rein. Ich habe da so viel drin entdeckt. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann stoßen wir früher oder später auf Jesus, der hier zu uns redet, der uns einlädt mit offenen Armen, der sagt, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch helfen. Und vielleicht sind Sie ja deshalb heute Morgen auch in unseren Livestream hineingeraten. Schön, dass Sie dabei sind. Könnte das nicht auch so ein Anknüpfungspunkt sein, den Gott gebraucht, um jetzt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um an Ihr Leben heranzukommen, nachdem er Sie so großartig mit Ihrer Kommunikationsfähigkeit ausgestattet hat? Möglicherweise ist Ihnen das jetzt noch nicht bewusst gewesen, wie bedeutsam Ihre kleine Biografie für den Schöpfer des Universums ist. Das muss man erst mal denken. Und höchstwahrscheinlich haben Sie Ihre persönliche Lage vor diesem Gott auch nicht so kritisch eingeschätzt, wie sie in Wirklichkeit in Gottes Augen aber ist. Warum? Weil Sie die Symptome nicht beachtet haben. Weil Sie diesen persönlichen Test, den wir da eingeblendet haben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, weil sie diesen persönlichen Test nie gemacht haben, sich nie daraufhin überprüft haben. Die meisten Corona-Befunde wären ja nie und nimmer entdeckt worden ohne die massenhaften Tests. Aber dieser Befund hier, der ist gefährlicher, weil er ewige Konsequenzen hat. Befund positiv auf Sünde getestet. Man findet immer genug Spuren des Sündenvirus, wenn man uns nur genauer anschaut. Und genau das hat Jesus gemeint, als er diesen berühmten Satz sprach, der dann 1955 zum Filmtitel wurde und der heute über unserer Predigt stand. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz, der stammt vom ersten Karfreitag der Geschichte, als sie den Sohn Gottes wie einen Verbrecher ausgepeitscht haben und dann höhnisch durch die Straßen trieben. Und hören Sie nochmal, wie es dann zu unserem Satz kam. Da schreibt Lukas, Kapitel 23, Vers 33, als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, also ein Hügel vor der Stadt, kreuzigten sie dort ihn, also Jesus und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, und jetzt kommt's, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alle sind sie da versammelt unter dem Kreuz? Alle werden sie schuldig an Jesus? Die Menschenmenge, die Vertreter der Religionsbehörde, die römischen Soldaten. Und alle hören sie dort zum ersten Mal, wie wir es heute hören, diesen Ausruf des sterbenden Gottessohnes, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie oft wurde dieser Ausruf missbraucht seitdem? Wie oft wurde dieser Ausruf umgemünzt in eine billige Entschuldigung? Wir Menschen sind nun mal so, die Umstände sind nun mal so, wir können eben nicht anders, aber damit muss man leben, das ist eben menschlich. Wissen Sie, wenn es so billig wäre, dann hätte Jesus nicht für unsere Schuld sterben müssen. Und dann könnten Sie und ich mit ein bisschen Moral und ein bisschen gutem religiösen Willen und ein bisschen Frömmigkeit unser Leben mit Gott selbst in Ordnung bringen. Das wäre dann nicht so dramatisch. Davon müsste man nicht so viel Aufhebens machen. Aber täuschen wir uns nicht. So billig hat Jesus diesen Satz nicht gemeint. Dieser Satz, denn sie wissen nicht, was sie tun, das ist kein warmer Schwamm, mit dem Jesus über unsere Gottlosigkeit einfach drüber wischt, so wie man ein falsch geschriebenes Wort an der Tafel ausbessert. Dieses Wort ist kein warmer Schwamm. Nein, Dieses Wort, sie wissen nicht, was sie tun, das ist wie ein Röntgenbild, in dem wir die tödliche Verkalkung unseres Herzens wiederfinden. Es ist wie die Diagnose eines Augenarztes, der uns sagt, Mensch, du brauchst eine Brille zum Autofahren. Du kannst dich so nicht mehr hinter dein Steuer setzen. Du bist gefährdet. Wach auf. Nun, das haben wir so nicht gewusst. Zugegeben. Die Leute unter dem Kreuz, damals, die haben die Tragweite, als Jesus diesen Satz sagte, natürlich auch nicht kapiert, dass sie sich dann an Gott vergehen, weil sie einen Verurteilten hinrichten. Und wissen Sie, das ist unsere größte Not. Das ist unser eigentliches Problem, dass wir die Schmutzigkeit unserer Sünde nicht sehen. Dass wir die Tiefe und die Abgründigkeit unserer Schuld nicht wahrhaben wollen und nicht wahrhaben können. Jesus, der Richter aller Welt, als den Gott der Vater ihn autorisiert hat, er hängt dort zwischen zwei Gangstern, vermeintlich als dritter Gangster, und wird hingerichtet. Und die Vollzugsbeamten, die das über die Bühne bringen, und die juristischen Funktionäre, die das rechtlich absichern, die reden sich ein, sie täten der frommen Sache einen guten Dienst. Die reden sich ein, sie sorgen dort für die bürgerliche Ordnung. Wir ahnen nicht, wie sündig unsere Sünde ist. Wissen Sie, unser Schuldbewusstsein ist so auf Kleinkindstufe zurückgeblieben. Wir sind so stumpf geworden gegenüber Gott. Wir sind so platt in unserem Gewissen. Und deswegen muss viel passieren, damit wir aufwachen. Aber noch ist es nicht zu spät. Und darum brauchen wir diesen Test, dass wir Gottes Anspruch an uns hören. Aber wir brauchen noch mehr. Wissen Sie, was wir noch brauchen? Wir brauchen den Anschauungsunterricht des Kreuzes, an dem Jesus stirbt und an dem Jesus meinen Platz einnimmt. Und wo Jesus mir zuruft, du Nestvogel, ich trage jetzt das Gericht, das du verdient hättest, weil deine Situation so ernst ist vor deinem Schöpfer, dem du alles verdankst. Hier am Kreuz, vergessen Sie das nie, hier am Kreuz, da können Sie die schrecklichste und zugleich die schönste Wahrheit über ihr eigenes Leben erfahren. Die schrecklichste Wahrheit heißt, so schlimm steht es um meine Schuld. So dramatisch gefährdet ist meine Situation vor dem heiligen Gott, dass dieses Opfer von Jesus am Kreuz nötig war. Das ist die schrecklichste Erkenntnis, die ich über mein Leben gewinnen kann. Aber da schimmert schon zugleich auch die schöne Erkenntnis durch. Und die heißt, weißt du, so viel bist du Gott wert, so viel bist du Jesus wert, dass er bereit ist, dieses Opfer am Kreuz auch für dich zu bringen. Die schrecklichste und die schönste Wahrheit in einem zusammengefasst an diesem Kreuz. Binkhard von Insa hatte gesagt, die Theologen sollen sich zu Wort melden. Sagt uns jetzt was Wichtiges für die Situation. Und wir Theologen können nichts Besseres, als mit ausgestrecktem Finger auf dieses Kreuz zu verweisen und zu sagen, da ist die Antwort, da und da allein. Denn nur dort am Kreuz, da zeigt Gott mir, was ich an keiner anderen Stelle so deutlich kapieren kann, wie schlimm es um meine Schuld steht. Aber von dort her wird aus diesem Satz das große, barmherzige Versprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt können wir endlich und endgültig wissen, wie Jesus diesen Satz gemeint hat. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist keine billige Entschuldigung. Das ist auch keine eiskalte Entlarvung. So nach dem Motto, sie wissen nicht, was sie tun. Mit denen ist sowieso alles vorbei. Sondern dieser Satz, der ist eine heilsame Erschütterung. Darum hat Jesus uns diesen Satz gegeben. Dass wir endlich mal erschüttert werden. Dass wir aufwachen. Dass wir sehen, in welcher realen Gefahr wir uns mit unserem Leben befinden. Und dass wir zugeben, dass wir Vergebung von Gott brauchen. Sie haben gemerkt, dass Jesus diesen Satz nicht direkt an uns richtet, sondern dass Jesus uns in sein Gebet mit reinnimmt, das er hier an seinen Vater richtet. Aber ich bin sicher, Jesus hat dieses Gebet bewusst laut gebetet, damit die Leute mithören konnten, damit wir es jetzt mithören können. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und lassen Sie uns das zum Schluss festhalten. An diesem Satz, da können Sie, wer immer Sie sind, wie immer Ihre Lebensgeschichte bisher ausgesehen hat, an diesem Satz, da können Sie definitiv sehen, wie Jesus Christus zu Ihnen steht. Was Jesus für Sie persönlich wünscht, nämlich Vergebung. Vater, vergib Ihnen, dass Sie ohne Schuld vor Gott stehen. Das wünscht Jesus, dass Ihr Verhältnis zu dem, von dem alles abhängt, bereinigt ist. Dass Sie auf ewig zu ihm gehören und Sie dann nichts mehr trennen und gefährden kann. Nicht nur für Zeit, sondern auch für Ewigkeit. Und darum, und damit schließt sich am Ende der Kreis, darum geht Jesus diesen Weg über das Kreuz, weil er dort am Kreuz erst die Voraussetzung dafür schafft, dass Gott mir und Ihnen vergeben kann. Denn der allmächtige Gott ist heilig. Er kann Schuld nicht einfach stehen lassen. Er kann nicht einfach mal durch die Finger schauen und sagen, okay, nehmen wir es nicht so genau. Sondern wenn er mich verschonen will, wenn er sie verschonen will, dann muss ein anderer für uns eintreten und unsere Schuld sühnen. Und manche haben sich auch darüber empört. Sogar einige Theologen haben gesagt, ja, wie kann Gott so streng sein? Warum muss Gott das so genau nehmen? Aber wissen Sie, der wirkliche Gott, der Gott, der sich uns hier in der Bibel vorstellt, der ist nicht das Produkt unserer harmlosen religiösen Projektionen. Er ist nicht der liebe Gott, wie wir ihn uns so vorstellen und wie er nach unserer Meinung eigentlich sein müsste. So ist er wahrlich nicht. Sondern er ist der Gott, der ihr Gehirn mit 10 hoch 12 Neuronen geschaffen hat und mit 10 hoch 15 Synapsen. Das ist der Gott. Und er hat sie mit einer unsterblichen Seele geschaffen. Er hat ihnen eine unverwechselbare Persönlichkeit geschenkt, die er kennt und die nur wirklich sie sind, unverwechselbar, auf ewig. Und deswegen können Sie und ich uns nicht einfach davon machen. Wir können diesem lebendigen, persönlichen Gott nicht entfliehen. Wir bleiben ihm verantwortlich im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Und wenn wir seine Vergebung, wenn wir seine Barmherzigkeit, die er uns durch Jesus anbietet, und heute haben wir das überdeutlich an diesem Kreuz sehen können, wenn wir seine Barmherzigkeit mutwillig wegstoßen und wenn wir selbstgerecht darauf verzichten, weil wir uns für zu gut halten, sowas anzunehmen, dann stürzen wir uns selbst in Gottes Gericht. Und dann würde unser Ziel die ewige Gottesferne sein, vor der Jesus uns ja gerade retten will. Und vor der Jesus uns zum Beispiel in der Bergpredigt ausdrücklich warnt, wo er sagt, Zitat Matthäus 7, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Aber ich will da nicht mitgehen. Und Sie hoffentlich auch nicht. Und darum können wir froh sein. Froh sein, dass Jesus auch diesen anderen Satz geschenkt hat. Dieses Gebet, bei dem wir mithören durften. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wir verstehen unser eigenes Leben nur sehr bruchstückhaft. Ist es nicht so? Wir können kaum ermessen, wie abgründig unser eigenes Herz ist, wie stolz wir vor Gott sind und wie stur gegenüber unserem Nächsten. Und darum gibt es für uns nur diesen einen Fluchtpunkt, wo wir wirklich zur Ruhe kommen, weil wir nur hier Frieden mit dem lebendigen Gott finden. Und dieser Fluchtpunkt ist eine Person. Dieser Fluchtpunkt ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Und der ist von Ihnen nicht weiter entfernt als ein Gebet. Der auferstanden ist, ist er da und er hat versprochen, uns zu hören. Und wenn Sie heute diesen Schritt zu ihm hin wagen wollen, dann können Sie ihn einfach ansprechen. Vielleicht kommt Ihnen das seltsam vor, weil Sie das noch nie gemacht haben oder lange nicht gemacht haben. Aber fangen Sie einfach an und vertrauen Sie, dass er hört. Sie können ihm das mit ganz einfachen Worten sagen. Sie können ihm das etwa so sagen, Herr Jesus, ich habe meine Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich habe sie viel harmloser eingeschätzt, als sie in deinen Augen ist. Aber jetzt komme ich zu dir und ich gebe deinem Urteil über mein Leben Recht. Ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin, positiv getestet. Und ich danke dir, dass du damals an deinem Kreuz auch für mich gestorben bist. Und Jesus Christus, ich nehme dieses Opfer jetzt für mich persönlich in Anspruch. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und sei du mein Herr von heute an, für immer und ewig. Wenn sie so zu Jesus kommen, dann wird er sie nie und nimmer wieder wegschicken. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.